Werbung.
So Kai, jetzt mal eben ein kurzer Break. Du hast mich nämlich neugierig gemacht.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Das kommt überraschend.
Du hast mir vor kurzem hier im Bobcast gesagt, wie ich Geld und viel Zeit sparen kann.
Ja, klar. Ich habe dir von Finanzguru erzählt, weil du nie Zeit hast und alles Bürokratische nicht magst.
Ganz genau.
Ja, mit Finanzguru erhältst du einen perfekten Überblick über deine Finanzen.
Absolut. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich viel zu viel für meinen Strom bezahle. Mhm. Also doppelt so viel. Und das seit Jahren.
Ja, ich müsste meine Abos, die ich gar nicht mehr nutze, auch mal wieder durchgehen.
Habe ich gemacht. Lohnt sich.
Also, verbindet alle eure Konten. Egal ob Girokonto, Kreditkarte oder Depot. Alle Einnahmen und Ausgaben werden mit Finanzguru automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Und mit Finanzguru Plus bekommt ihr für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Einmal ein Konto verbunden, zeigt euch die App alle Verträge übersichtlich an. Überflüssige Verträge können sogar via Fingertipp gekündigt werden, und zwar rechtssicher.
Ich kann schon mal sagen, mit dem Strom klappt das prima.
Das ist gut, also App downloaden, Konto verknüpfen, auf dem Homescreen auf Profil klicken, oben rechts und den Gutscheincode eingeben.
Ah, gibt's für alle wieder Gutscheine?
Ja, alle Bobcast-Fans bekommen Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos. Mit dem Code Bobcast, alles groß geschrieben. Normalerweise gibt's das nur 7 Tage kostenfrei.
So muss es sein.
Also klickt jetzt alle auf finanzguru.de oder holt euch die App direkt in eurem App Store. Eine Verlinkung dorthin findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
Werbung Ende.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Hallihallo, wir sind's, der Chicken King und Chico Bello, und wir werden euch jetzt sowas von kontaktieren. Herzlich willkommen im Bobcast. Hallo Andreas.
Grüß dich Kai. Hi, hallo. Ja.
So, jetzt geht's aber los hier, ne? Und vielleicht in erster Linie vielleicht mal mit dieser bisschen sagenumwobenen Crimebuster-Ära, die wir ja schon nur mal so erwähnt haben hier und da.
Genau, die sind jetzt älter geworden, die drei Fragezeichen, über Nacht
was
sozusagen.
Was sind die Crimebuster?
Ja, das hört man ja auch. Wir klingen jetzt untereinander ein bisschen cooler, finde ich. Wir sind reifer und lässiger. Finde ich leider auch ein bisschen unverbindlicher. Das habe ich jetzt beim Hören so gemerkt. Ja, und auch nicht mehr ganz so herzlich. Bob, ja, was kann ich jetzt zu Bob sagen? Bob hat jetzt Kontaktlinsen. Ja, das taucht nur im Buch auf. Später weiß man das dann auch. Hatte ich übrigens auch mal. Das habe ich überhaupt nicht vertragen. Ich bin ein totaler Brillenträger. Und Bob trägt jetzt auch laut Buch farbenfrohe Kleidung, was immer das heißen mag. Dann kann er jetzt auch Karate, ja, so ein bisschen TKKG-mäßig. Und erste Folge der Crimebuster-Reihe, aber Bob taucht hier eigentlich überhaupt nicht auf. Der ist fast überhaupt nicht vorhanden. Der guckt mal kurz vorbei, hat eigentlich überhaupt keine Zeit, muss dann sofort wieder los. Der ist auch in der Geschichte eigentlich total überflüssig, finde ich. Und man hat den Eindruck, dass die Autoren irgendwie wahrscheinlich noch keine Ahnung hatten, wie sie Bob altern lassen sollten oder wie man seinen Charakter weiterentwickeln könnte. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen.
Ja. Und, ja, und dadurch verändert sich natürlich auch
der Ton. Ja, der hat, ja, genau, genau. Verändert sich der Ton. Arbeiten. Der ist jetzt bei dieser Musikagentur vom Sexhändler.
Richtig. Ja. Auch schon.
Schwieriges Wort, schon immer gewesen. Oder verdient sich sein Taschengeld mit irgendwelchen Jobs. Und dann reißt er natürlich Mädchen auf. Also zumindest im Buch. Im Hörspiel hat Francis das so ein bisschen entschärft, glaube ich, weil er die Weiterentwicklung jetzt in dieses etwas wachsenere Alter der drei Fragezeichen wahrscheinlich auch nicht so mochte. Mhm. Und dass die jetzt Freundin haben, all das Kindliche und Naive ist dann so ein bisschen aus diesen Vorlagen verschwunden. Und das merkt man, finde ich, auch bei der Einführung von Peters Freundin, Kelly, gleich am Anfang. Taucht er hier zum allerersten Mal auf. Und im Buch wird das dann eindeutig geschildert, dass Peter und Kelly zusammen sind. Und da wird dann auch erwähnt, dass vor 6 Monaten Kelly beschlossen hat, dass Peter jetzt eine Freundin braucht, ja, und sie, Kelly, genau die richtige sei. Und im Buch hat Peter dem dann auch ohne viel Gegenwehr zugestimmt. Und im Hörspiel fällt das alles weg. Ja. Da redet Passetti dann nur von ihrer Freundin Kelly, also das wird so formuliert, dass die Freundin der drei Fragezeichen ist. Und dass sie dann doch zusammen ist mit Peter, erfährt man dann nur ganz kurz in der Szene, in der Kelly Peter sagt, er soll doch nicht so eifersüchtig sein auf diesen gut aussehenden Sean Fellows. Der Name wird leider auch falsch ausgesprochen.
Sean, genau.
Aber die größte Veränderung jetzt hier in den Crimebustern ist eigentlich, dass die jetzt einen Führerschein haben und Auto fahren. Genau. Und da habe ich mir natürlich immer gefragt, was für ein Auto hat Bob denn eigentlich? Also das weiß man gar nicht. Wahrscheinlich hat er jetzt hier, hat er einen alten VW Golf. Ja, das habe ich mal recherchiert. Mhm. Denn im riskanten Ritt später wird dann erwähnt, dass der Golf kaputt ist. Und er sich dann einen roten VW Käfer kauft, den er dann später für seine Freundin Liz, also Elizabeth Lazar, gelb lackiert. Und witzig ist, dass mein zweites Auto auch ein Käfer war, aber der war grün.
Ja. Okay, aber fast eine Parallele. Interessant.
Fast eine Parallele und habe ich total geliebt, die Karre. Ja, ist fast mal abgebrannt übrigens. Nicht, weil ich schon wieder mit Streichhölzern gespielt habe.
Gar nicht wissen, glaube ich.
Nein, weil hinten waren die Verkabelung von den Lautsprechern, die war ohne Isolierung. Und ich fuhr dann irgendwie auf der Autobahn und dachte, was stinkt denn hier so? Hier riecht es so nach Feuer. Und dann hatte sich das Kabel schon in die Sitzbank geschmort.
Ja. Okay, verstehe. Ich kann es mir gut vorstellen. Ja, aber schön beschrieben und zusammengefasst, was das jetzt alles bedeutet. Ich war natürlich auch gespannt jetzt, wie funktioniert das jetzt mit den Freundinnen. Ich bin ja ein großer Verfechter von Sean Drews, also dem Team Peter und Bob, und fand das jetzt schon so ein bisschen problematisch, dass hier diese Kelly da ist. Aber wie du gesagt hast, es wird nur so leicht eingeblendet, ne, in den Büchern und in den Bibeln zu den Figuren, die dann auch natürlich vom Verlag verwendet werden. Erfährt man auch noch ein bisschen mehr. Die haben viele Interessen gemeinsam, interessieren sich beide für Sport, die sind beide tierlieb. Und sie haben, wie du und ich auch, lieber Andreas, beide eine große Abneigung gegen Mathe, habe ich gefunden. Die sind keine Mathe-Fans. Das verbindet Peter und Kelly. Und die wird uns jetzt eine Weile begleiten. Ist ja dabei bei der Automafia, Fußballgangstern, späte Rache, Poltergeist, verdeckte Fouls und so. Also mehr Kelly kommt.
Ja, man kommt aber auch wirklich total durcheinander. Also gerade auch aufgrund der Stimmen. Also Kerstin, gut, da können wir dann gleich später nochmal drüber reden, aber Kerstin Dreger, die ja jetzt hier Kelly spricht, die war ja später dann auch noch die Stimme von Lyste Kerk. Also die Stimme der Freundin von Justus.
Richtig.
Wohingegen dann Kelly ab Automafia von Juliane Zalei gesprochen wird. Und die Freundin von Bob, also diese Elizabeth Zapata oder kurz Liz genannt, die taucht dann als Stimme nur 2-mal auf, und zwar in Fußballgangster, hast du gesagt, und Computerviren. Und da war das, glaube ich, Verena Große. Aber was mich ja immer total interessiert hat, wo ist denn eigentlich Brenda?
Ja.
Brenda. Genau. In Stimmen aus dem Nichts wird die kurz erwähnt.
Ja.
Und dann ist irgendwie ab Rufmord ist dann Schluss mit ihr, oder wie? Ich weiß dann bloß, das sagt Bob dann ja auch bei Stimmen aus dem Nichts, dass dann diese Zuneigung von Bob von der Liz nicht erwähnt wurde. Da ist Bob natürlich dann total traurig und wendet sich ja meiner Meinung nach auch ein bisschen Peter zu.
Kann das ja sein. Auf jeden Fall, glaube ich, ist die Reaktion davon. Ich glaube auch, man ist da so ein bisschen gestolpert drüber, denn das war ja schon Ziel des Verlages, dass sich die Autoren jetzt wirklich auch an striktere Regeln halten mussten, ne? Also wie diese Charaktere funktionieren, dass man da nicht so viel Ausreißer machen konnte. Und es hat dann aber wohl nicht so funktioniert und man hat diesen Crime-Buster-Ansatz in den USA zumindest relativ schnell auch wieder aufgegeben, dann glaube ich nach einem Jahr
oder sowas. Das hat nicht funktioniert. Ja, ein paar Folgen. Ja.
Und in den Deutschen hängt es natürlich und bestimmte Sachen, so wie zum Beispiel auch dieses Bob als Frauenschwarm, hängen natürlich bis heute noch durch. Müssen wir nachher auch nochmal drüber reden, was du eigentlich davon hältst. Das würde mich mal interessieren. So, steigen wir mal ein, oder? Ich lese jetzt den Klappentext. Millionen werden sterben, flüstert das Unfallopfer. Wer ist der Täter? Die drei Detektive schalten sich ein und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Schon bald merken die drei Freunde, dass sie auf der richtigen Spur sind, denn ihr unbekannter Gegner schlägt zurück. Ja, ein bisschen wie von einer KI verfasst, aber okay.
Und auch so gesprochen. Ja.
Na, also sowas. Also, nein, ja, hab ich mich schön angepasst.
Nein, hast du schön gemacht.
Werbung.
So Kai, jetzt mal eben ein kurzer Break. Du hast mich nämlich neugierig gemacht.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Das kommt überraschend.
Du hast mir vor kurzem hier im Bobcast gesagt, wie ich Geld und viel Zeit sparen kann.
Ja, klar. Ich habe dir von Finanzguru erzählt, weil du nie Zeit hast und alles Bürokratische nicht magst.
Ganz genau.
Ja, mit Finanzguru erhältst du einen perfekten Überblick über deine Finanzen.
Absolut. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich viel zu viel für meinen Strom bezahle. Mhm. Also doppelt so viel. Und das seit Jahren.
Ja, ich müsste meine Abos, die ich gar nicht mehr nutze, auch mal wieder durchgehen.
Habe ich gemacht. Lohnt sich.
Also, verbindet alle eure Konten. Egal ob Girokonto, Kreditkarte oder Depot. Alle Einnahmen und Ausgaben werden mit Finanzguru automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Und mit Finanzguru Plus bekommt ihr für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Einmal ein Konto verbunden, zeigt euch die App alle Verträge übersichtlich an. Überflüssige Verträge können sogar via Fingertipp gekündigt werden, und zwar rechtssicher.
Ich kann schon mal sagen, mit dem Strom klappt das prima.
Das ist gut. Also App downloaden, Konto verknüpfen, auf dem Homescreen auf Profil klicken, oben rechts und den Gutscheincode eingeben.
Ah, gibt's für alle wieder Gutscheine?
Ja, alle Bobcast-Fans bekommen Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos. Mit dem Code BOBCAST, alles groß geschrieben. Normalerweise gibt's das nur 7 Tage kostenfrei.
So muss es sein.
Also klickt jetzt alle auf finanzguru.de oder holt euch die App direkt in eurem App Store. Eine Verlinkung dorthin findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
Werbung Ende.
Ja, also der giftige Gockel war jetzt keine Folge, die mich als Kind sehr beschäftigt hat. Ich bin eigentlich fast bis heute nie so wirklich über diesen Titel hinweggekommen. Das hat mich richtig abgeschreckt damals. Ich fand das so ein bisschen doof. Ja. Giftige Gockel, was ist denn jetzt mit den Fragezeichen los? Und hab die auch nie so richtig gehört gehabt bis jetzt eigentlich. Und war jetzt tatsächlich richtig baff. Wie
die Folge ist super.
Diese
ist
Folge
sehr,
ist, oder?
Sehr lustig und hat unglaublich viel Power. Man denkt wirklich, was du sagst, so ein bisschen an Wilhelm Busch irgendwie, wenn man den Titel hört und eigentlich auch das Cover sieht. Aber ich fand die auch unglaublich humorvoll und da geht's auch zur Sache und fantastische Sprecher auf jeden Fall. Aber ich muss jetzt, glaube ich, mal die Facts präsentieren. Mhm. Also geschrieben von Megan Stein und H. William Stein. Die hatten vorher schon den Weinenden Sarg geschrieben. Unter dem Titel, und der ist wirklich richtig super, hat mit Gockel überhaupt nichts zu tun, Murder to Go. Und das finde ich eigentlich, das passt wirklich toll.
Stimmt, das ist gut. Das ist sowas, hat auch sowas Klassisches, so ein bisschen Hitchcock oder Neil Simon oder also so, es hat sowas Klassisches, super, toll.
Hörspiel veröffentlicht am 19. März 1990.
Da sind wir also jetzt dann tatsächlich in den 90er Jahren auch. Und ja, so ein bisschen, also wenn man guckt, es hat, ich finde sie sehr lustig, sie ist aber auch so ein bisschen überschaubar von den Schauplätzen oder wie auch immer man das in einem Hörspiel nennt, Hörplätzen. Ne? Also wir sind im Krankenhaus, wir sind dann auf einer Gartenparty, wir sind in so einer Industrieküche. Es ist so ein bisschen unspektakulärer so auf dem Papier.
Aber dann landet man plötzlich irgendwie bei Ratatouille. Also von der Atmosphäre, das liegt natürlich auch an einer ganz bestimmten Stimme.
Oh,
darüber
ja.
werden wir auch sprechen, über Jürgen Thurmann. Aber trotzdem abwechslungsreich
ja.
und wie gesagt, sehr humorvoll.
Und erstaunlich viel Action dann. Verfolgungsjagden, durchgetrennte Bremsschläuche, es wird eine Bombe auf dem Autoverwertungshof geworfen und so. Das fand ich dann schon sehr überraschend, wie das dann abging plötzlich.
Ja, ja, ja.
Natürlich trifft es auch ein bisschen so den Zeitgeist Ende der 80er, Anfang der 90er. Ne? Eine Kritik an der Lebensmittelindustrie, diese massenproduzierten Sachen, das schwingt schon auch mit. Und da kommt man wieder ein bisschen in diesen Crimebuster-Ansatz, dass eben auch sozusagen ein bisschen gesellschaftlich relevante Themen auch mal auftauchen sollten.
Ja, so Modethemen. Also jetzt,
ja.
es geht jetzt nicht mehr um Mystery und um Gespenster, sondern das wird alles ein bisschen moderner.
Ja.
Und da kann man sich natürlich streiten, was gefällt einem besser. Aber die Crimebusters sind, glaube ich, besser als ihr Ruf.
Den Eindruck habe ich tatsächlich auch gerade. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht in den nächsten Folgen, weil das ist wirklich ganz schön. Wollen wir jetzt mal einsteigen? Wollen wir mal
ja.
ins Krankenhaus gehen und mal schauen, was da passiert? Die arme Kelly Madigan, also die Freundin der drei Fragezeichen, wie es hier noch heißt. Aber natürlich wissen wir schon, es ist Peters Freundin im Krankenhaus und ein bewusstloses Mädchen wird hereingebracht.
So, die Besuchszeit ist vorbei. Ihr müsst gehen.
Sie bekommen meine Bettnachbarin, Kelly.
Ist sie schwer verletzt?
Das dürften wohl nur Schürfwunden sein. Allerdings vermute ich, dass sie nach einer Gehirnerschütterung noch unter einem Schock steht.
Aha, der geborene Diagnostiker.
Was ist passiert, Herr Doktor?
Autounfall auf dem Country Line Drive. Sie kam von der Fahrbahn ab. Kein Wunder bei einem solchen Unwetter.
Ich sagte doch schon, die Besuchszeit ist vorbei. Gehen Sie jetzt und halten Sie den Doktor nicht auf.
Geht, lieber Jungs. Mit Schwester Elisabeth ist nicht gut Kirschen essen.
Alles klar, Doktor.
Wir verabschieden uns nur noch.
Na, dann brauche ich die Kettenhunde ja nicht loszulassen.
Ja, man fragt sich, warum ist denn diese Kelly überhaupt im Krankenhaus? Die hat sich vor 3 Tagen den Blinddarm rausnehmen lassen und liegt da jetzt. Ich finde ja, dieses Krankenhaus macht jetzt keinen besonders vertrauenerweckenden Eindruck. Das liegt jetzt nicht am Personal, obwohl die ja auch ziemlich
auch ein bisschen
ist da. Hier,
ja.
unsere Hildegard Krekel, ne?
Richtig.
Dieser Krankenhausdrache, kennt man ja auch aus Ein Herz und eine Seele. Das liegt, warum ich da jetzt mir nicht den Blinddarm rausnehmen lassen möchte, eher an den Türen. Ja, also wirklich wie die letzte Klitsche.
Ja, das hat
richtig
so,
wirklich.
Das stimmt. Ja, ja, genau. Ich habe auch da auf diese Tür reagiert, weil man da sofort so ein gewisses Bild hat. Die hängen so leicht schräg, sind kaputt und alt. Das hat so ein bisschen was Bunkermäßiges auch.
Ja, wenn die Türen so klingen, wie die ihre Instrumente reinigen, gute Nacht.
Genau. Ja, und sehr schön hier, ne, Schwester Elisabeth, ähnlich schwierig wie Schwester Hildegard in der Schwarzwaldklinik. Das ist so der gleiche Style irgendwie. Da sitzt man dann und muss aufpassen. Und Gott sei Dank war es ja nur ein kurzer Besuch, wie Kelly moniert.
Ja.
So, und Justus, der auf dem Weg nach draußen nochmal schnell in die Krankenakte lunzt und den Namen Julia Crown erspäht. Und wir wissen, okay, da bahnt sich vielleicht was an. Und das tut es auch, denn hier kommt der Vater von der Julia. Der Big Barney Crown.
Schwester, wo ist meine Tochter? Sagen Sie schon, wo liegt sie?
Das ist Big Barney Crown.
Richtig, der Chicken King. Das Gesicht kenne ich vom Werbefernsehen. Er wirbt auf allen Kanälen selbst für seine Grillhähnchen.
Dann ist diese Julia also die Tochter vom Chicken King.
Wo ist sie? Antworten Sie, Schwester.
Zimmer 2113, Mr. Crown.
Wo ist das? Wo geht's lang?
Hier, Mr. Crown. Diese Tür dort.
Du gefällst mir, Junge. Hast ordentlich was auf den Knochen, genau wie meine Hähnchen. Hier, 2 Gutscheine für euch. Schönen Dank auch.
So, ja. Der Chicken King ist da. Aber das ist, da ist man doch wirklich sofort, steigt die Stimmung, oder? Man,
ja,
ist doch so,
weil er das
toll,
einfach fantastisch
da
macht. Großartig.
Ja.
Ne? Das ist einfach eine Wuchtbrumme. Völz, immer gewesen. Und die Figur von diesem Big Barney, die wird im Buch beschrieben, also der ist 1,95 Meter groß, der trägt immer einen rot-weiß-blauen Trainingsanzug. Und die Vorlage für diese Figur war wirklich wahrscheinlich dieser Gründer von Kentucky Fried Chicken, dieser Harold,
genau.
D. Sanders. der sich dann auch in den, ja genau, in den Werbefilmen immer als Colonel Sanders vorstellt oder vorgestellt hat. Und dieser Mr. Crown wird ja dann auch später von diesem Assistenten, von diesem Pandro Mischkin mit General angeredet. Also das ist definitiv die Inspiration dazu.
Richtig. Und ich fand es ganz lustig nochmal auch überhaupt, wenn quasi so Firmenbesitzer für ihre eigene Firma und ihr Produkt Werbung machen. Das ist ja auch was man gar nicht mehr so oft hatte. Ich musste natürlich sofort zum Beispiel an Herrn Darbroven denken von Idee-Café. Ja, Frau Prisemuth, Idee-Café und noch viel schwieriger, sage ich es mal, Herr Seitenbacher. Und seine
Seidenbacher Müsli. Ja, genau.
Lecker, lecker. Da haben wir mal, habe ich tatsächlich mal einen Anruf von nicht dem Intendanten, aber einem Unterchef beim Hessischen Rundfunk bekommen, als wir uns nämlich in einer Radiokomödie über Herrn Seitenbacher lustig gemacht haben. Dann kam der panische Anruf: Das ist einer der Hauptsponsoren des Hessischen Rundfunks. Das dürft ihr nie wieder sehen.
Macht jetzt hier keinen Quatsch.
Genau. Aber das ist schwierig. Also da ist mir der Big Barney Crown, der Chicken King, sogar eigentlich noch ein bisschen sympathischer fast als Herr Seidenbacher. Naja gut, und dann beginnt aber hier dieses Mysterium und das hat's ja tatsächlich wirklich in sich, denn Julia spricht im Schlaf und Kelly hört es mit, Millionen Menschen werden sterben. Er vergiftet die Hähnchen. Und das hört sich auch nicht so nach Traumgebrabbel an, wie Kelly sagt, sondern wirklich wie irgendwas Erlebtes. Und das fand ich dann irgendwie einen schönen Stimmungswechsel. Ne? Da ist man dann sofort in einem echten
Mysterium. Da geht einfach der Fall los, ne? Also relativ schnell ja eigentlich auch und ungewöhnlich, aber Justus' Neugier ist natürlich geweckt und dann geht's richtig zur Sache.
Genau, und dann wird nachgeforscht und auch Kommissar Reynolds kommt ins Spiel und es wird erstmal versucht herauszufinden, wie ist eigentlich dieser Unfall passiert mit Julia. Und hier können wir mal kurz reinhören.
Dann gab es zwei Bremsspuren auf der Grasnarbe neben der Straße. Eine von Julias Wagen und eine weiter unten auf der Gefällstrecke.
Herr Kommissar, haben Sie schon die Möglichkeit erwogen, dass Julia auf der Flucht vor einem anderen Autofahrer war?
Warum sollte ich? Das ist eine unbegründete Vermutung.
Nein, eine logische Vermutung. Angenommen, Sie fahren bei strömendem Regen auf abschüssiger Straße und der Wagen vor Ihnen kommt von der Fahrbahn ab. Es kracht. Was würden Sie tun?
Ich antworte mal für den Kommissar, okay? Mhm. Also, wenn ich scharf bremse, komme ich wahrscheinlich ein kleines Stück weiter zum Stehen.
Richtig, Bob. Und dann?
Ja, dann würde ich rückwärts wieder zurückfahren, damit ich bei dem Regen nicht so weit zu Fuß laufen muss. Und dann würde ich auf dem Randstreifen bleiben.
Genau. Und was hat der zweite Fahrer getan?
Nach den Spuren zu urteilen, ist er weitergefahren, ohne sich um Julia zu kümmern.
Das lässt aufhorchen. Na, wer tut denn so etwas? Vielleicht jemand, dem es ganz recht wäre, wenn sie bei dem Unfall ums Leben gekommen wäre.
Das hört sich logisch an, Justus. Und deine Beweisführung?
Daran arbeiten wir zurzeit. Kommt, Jungs.
Überarbeitet euch nur nicht. Sobald Julia aufwacht, wird sie uns den Hergang schildern.
Tja, das ist hier nicht so überzeugende Polizeiarbeit. Wir haben irgendwie gar nicht genau nachgeguckt, was da passiert ist. Später stellt sich noch raus, dass das
vorher auch gar nicht untersucht wird.
Genau, richtig. Die Mansplain jetzt mal schön, wie das funktioniert. Ich zuck immer so ein bisschen. Ich hatte ja mal einen Aquaplaning-Autounfall, ganz übel. Oh. Ich bin mal auf nasser Fahrbahn, also Gott sei Dank, auf so einer Autobahnausfahrt weggeschlittert und dann direkt gegen so ein Schild gefahren. Das ist eklig. Hast du das mal erlebt, Aquaplaning? Ich finde das ganz.
Ich habe das mal erlebt, aber ich bin gegen keine Schilder gefahren. Ich habe Glück gehabt, aber was macht man eigentlich bei Aquaplanen? Was soll man machen? Man soll eigentlich bloß nicht bremsen, man soll Lenkrad
Genau, du sollst nicht bremsen. Und ich habe ja, das war
eine. Und Musik anmachen.
Fragezeichen, Hörspiel hören. Ich habe nämlich versucht zu lenken dann, ne? Und da geht ja gar nichts mehr. Also das flitscht dann so rum und dann war einfach nur so die Hände verschränkt zurücklehnen und mal gucken, wo man landet. In meinem Fall in diesem Schild. Aber es ist Gott sei Dank gut gegangen, aber es war nicht schön. So. Und jetzt hast du noch was entdeckt auf Seite 7, sagtest du?
Ja, da habe ich gesehen, was ganz irre ist, die Szene geht ja los mit diesem Drachen.
Ja.
Und da ist ein Satz weggelassen worden, beziehungsweise aufgenommen worden und dann gestrichen worden, beziehungsweise geschnitten worden von der biestigen Krankenschwester Lazar. Und da sagt sie nämlich noch, so, sie übernehmen demnächst meinen Posten hier, Fragezeichen. Dann kann ich sie nur beglückwünschen, hoffentlich steht ihnen das Schwesternhäubchen. Warum man das weggelassen hat, keine Ahnung. Und daraufhin sag ich immer, okay, na, die hat ja glänzende Laune.
Ah, okay, gut. Ja, das ist eigentlich ganz nett mit dem Schwesternhäubchen. Aber okay, gut, vielleicht musste man ein bisschen Zeit sparen.
Wahrscheinlich, ja.
In jedem Fall erwacht dann Gott sei Dank endlich Julia Crown und spricht. Und da hören wir jetzt mal rein.
Ich komme mir vor, als hätte ich 10 Runden geboxt. Aber ich habe keine Knochenbrüche, keine Schnittwunden, nur Blutergüsse und Abschürfungen.
Wir konnten es kaum erwarten, mit dir über den Unfall zu reden.
Das weiß ich bereits von Kelly. Aber der gestrige Tag ist weg aus meinem Gedächtnis. Die Ärzte sagen, das kommt wieder.
Ich habe gehört, du arbeitest bei deinem Vater in der Firma.
Ich studiere Betriebswirtschaft. Und zurzeit mache ich bei meinem Dad ein Praktikum. Ich durchlaufe nacheinander alle Abteilungen.
Weißt du noch, in welcher Abteilung du am Freitag warst?
Eben nicht. Tut mir leid.
Na, da kann man nichts machen. Aber früher oder später wirst du dich erinnern und dann erfahren wir ja, ob irgendjemand den Unfall absichtlich herbeigeführt hat.
Sobald ich kann, werde ich euch helfen. Ah, bevor ich es vergesse.
Ja?
Mein Dad möchte zu Hause eine große Begrüßungsparty für mich veranstalten. Dazu lädt er nicht nur Kelly, sondern auch euch drei ein.
Ja, das ist eine schöne Stimme. Die klingt wirklich sehr interessant, finde ich, gefällt mir. Ich konnte leider über sie gar nichts in Erfahrung bringen. Ich weiß, die macht jetzt mittlerweile Lesungen immer noch, aber was mir auch aufgefallen ist, sie klingt leicht süddeutsch.
Also, ja, genau, richtig, fand ich auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie war mir jetzt ein Tacken zu alt für Julia besetzt, im Sinne von, ich habe die natürlich gleich eingeordnet im gleichen Alter wie Kelly und die Fragezeichen irgendwie. Und ich fand sie da, sie klang so ein bisschen fraulicher, älter irgendwie, aber natürlich eigentlich eine schöne Stimme, das stimmt.
Naja, zu alt geht ja in der Folge gar nicht, weil wir haben ja nachher noch eine Rolle, die ist sowas von alt besetzt, nämlich den Kranführer, da müssen wir auch drüber reden.
Genau.
Aber ganz ehrlich,
kurz vor
es
der
ist
Pension.
So, lieber besser älter besetzen als zu jung. Weil dann sagst du, okay, das ist ein bisschen zu alt, aber es ist gut gespielt. Und wenn du es dann zu jung hast, dann merkst du manchmal, ah, okay, das klingt dann alles gleich. Und aber diese Tessa Gasser, finde ich, klingt wunderbar.
Nee, sie macht es gut, auf jeden Fall. Und dann gibt es, es ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsszenen im ganzen Hörspiel, dieser grandiose Bluff von Justus, wenn die Schwester das Krankenzimmer verlässt am Telefon, um den Doktor zu holen und Justus herausfinden will, wer ist denn da jetzt am anderen Ende der Leitung?
Ja.
Hallo, hier Dr. Jonas. Sie rufen mich an wegen Julia Crown.
Wie geht es ihr?
Darüber darf ich nur den nächsten Angehörigen Auskunft geben. Gehören Sie zur Familie?
Ich bin mit der Familie befreundet. Hören Sie, ich will ja nur wissen, ob sie überleben wird.
Sie ist bei Bewusstsein und außer Gefahr. Ich will ihr gerne ausrichten, dass Sie angerufen haben. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen.
Sehr schön, Doc. Ich werde Sie dann selbst kontaktieren.
Aufgelegt.
Wer war's?
Er wollte mich nicht länger kontaktieren.
Kontaktieren?
Genauso sagte er es. Kommt, wir verschwinden. Ich glaube nicht, dass wir im Krankenhaus dem offenbar geplanten Giftmassenmord auf die Spur kommen werden.
Ja, aber vielleicht auf der Party beim Chicken King.
So, Jürgen Thormann ist am anderen Ende der Leitung. Yeah. Ja.
Und was aber wirklich total irre ist, auf dem Manuskript Seite 7 unten steht, neu aufnehmen. Und das lässt eigentlich darauf schließen, dass man ursprünglich jemand anderen hatte auf diesen D'Alessandro. Und dann hat man Thormann als Zweitbesetzung dazu geholt, beziehungsweise man hat gesagt, okay, das war nicht so gut, wir holen jetzt Thormann oder wir haben Thormann hier gerade, lass den doch die Rolle sprechen. Und das macht er natürlich wirklich großartig.
Ja, genau, er hat sofort wieder eine, also man erkennt ihn sofort natürlich, aber es ist wieder eine eigene Haltung, es ist ein eigener Style. Und jetzt aber mal, da irgendwas verstolpert sich doch dann da mit diesem Kontaktieren irgendwie, oder? Ne?
Ja, weil dieser weitere Verlauf dieses Gesprächs, denn D'Alessandro sagt doch eigentlich ganz deutlich, dass er Julia Crown selbst kontaktieren wird. Und nicht, was Justus dann später zu Peter und Bob sagt, er wollte mich nicht länger kontaktieren.
Richtig.
Denn dieser D'Alessandro meint ja nicht Justus, sondern Julia. Und das ist, glaube ich, ein Übersetzungsfehler und das ist dann im Hörspiel leider auch nicht repariert worden.
Genau. Und natürlich ist es aber wichtig, dieses Kontaktieren mitzunehmen, denn das Wort
spielt ja eine große Rolle. Und die Stimme natürlich.
Ja, natürlich.
Die Stimme kennt Justus ja auch.
Dann auf der Party beim Chicken King zu Hause, wo Don D'Alessandro dann rumgeht und seine Pralinenverköstigung macht. Ja,
fantastisch,
großartig. Da müssen wir auch mal reinhören jetzt. Ja.
Don D'Alessandro, hier ist meine Karte.
Oh, das ist nett. Ich bin Peggy Bennington. Was machen Sie dort?
Zurzeit betreibe ich Marktforschung im Möchten Sie eine Kostprobe versuchen, die Ihre Geschmacksansprüche entscheidend beeinflussen wird?
Klar doch.
Du auch, Junge?
Gern.
Miracle Tastes. Meine Firma und mein neuestes Produkt. Keine Angst, diese Praline hat null Kalorien. Versuchen Sie es, Peggy. Und lassen Sie sich ins 21. Jahrhundert entführen.
Schmeckt ja wirklich super.
Was schmecken Sie heraus?
Das ist schwer.
Bittere Schokolade. Mandelcreme und ein Hauch Pfefferminz. Und das alles ohne Kalorien? Wie machen Sie das?
Och, Aromastoffe und Geschmacksverstärker. Miracle Tastes ist marktführend auf diesem Gebiet. Und du hast die einzelnen Aromen sofort und zutreffend erkannt. War nett, dich zu kontaktieren. Gibst du mir deine Karte?
So, sehr schöne Party. Hier im Hintergrund musste ich gleich mal nachgucken, was ist das? Läuft da für eine Musik? Das ist der Track Fallen Angel von Manuel Backert, den wir auch aus zahlreichen TKKG-Hörspielen kennen. Und auch aus Barbie, deiner Lieblingsserie, Folge 19 und 22. Da war er auch dabei. Und ist, glaube ich, auch auf dieser Hörspielmusikplatte von Manuel Backert, Most Wanted.
Das ist ja kein Instrumental. Man hört ja wirklich auch einen Gesang. Und da habe ich jetzt mal recherchiert. Das ist Ilka Antippa. Die eine geborene Spieß ist und das war die damalige Lebensgefährtin von Backert. Und die ist Sängerin, Flötistin und Komponistin gewesen. Ilka Antippa, Wahnsinnsname, ja.
Super Name, genau. Und auch ein ganz schöner Track da im Hintergrund. Und diese Party ist dann, wie gesagt, finde ich, der Knaller. Also, ne? Miracle Taste, Don D'Alessandro checkt diese Pralinen. Justus entpuppt sich also als großartiger Aromaerkenner.
Und Peggy ist ja noch dabei, Marita Fliege. Das ist übrigens Sabine Sonnenstrahl aus Regina Regenbogen und Glöckchen aus Willi Wipfel. Was für
Super. Sehr gut erkannt. Und die Namen werden immer besser. Das ist sehr schön.
Da denkst du doch sofort an Ratatouille, an diesen Restaurantkritiker Anton Ego. Ja, das ist einzigartig, wie er das macht, weil er natürlich auch, das ist ja der Fiesling, können wir ja verraten, aber er legt da eben auch immer diese elegante Komik rein.
Total. Genau, weil es hat so ein bisschen was so Verhuschtes auch dann irgendwie. Ja. Man sieht ihn da mit diesen Pralinen rumfriemeln und dann reagieren alle da drauf. So, und jetzt sehr, sehr lustig, weil es mir nämlich ein bisschen ähnlich ging. Ich habe eine Nachricht bekommen von einem Hörer, von Christopher, der gesagt hat, er freut sich schon wahnsinnig auf diese Besprechung vom giftigen Gockel, eine seiner Lieblingsfolgen. Und er hat eine gewagte Theorie. Hat Loriot sich beim Schreiben des Drehbuchs von Papa Ante Portas, der 2 Jahre später rauskam als der giftige Gockel, von dieser Folge inspirieren lassen? Denn die Parallelen zwischen der Bonbonverköstung von Justus und Don D'Alessandro und Evelyn Hamanns legendärer Pralinenverköstung bei Herrn Drögel von Riegel Klotz, die sind doch unübergehbar, oder?
Riegel Klotz natürlich. Ist fantastisch. Also, und es stimmt, Loriot war ein ganz großer Drei-Fragen.
Bestimmt, das setzen wir jetzt mal hier in die Welt.
Du hättest immer zum Einschlafen gehört. Und in der Badewanne. Genau. Die Ente bleibt draußen. Genau.
So, das finde ich, müssen wir einfach mal in die Welt sein. Aber ich musste auch wirklich daran denken. Evelyn Hamann auch in diesem, aber das Braune da, ja, also fantastisch. Sehr schön. Und wir kommen ja auch nochmal darauf zurück, auf diese verdammten Pralinen von Don Alessandro. Die werden ja im Showdown auch nochmal eine Rolle spielen.
Ja.
Hat der eine Beschleunigung?
Das schaffen wir nicht, Peter. Der fährt uns weg, wenn er will.
Achtung, Kurve! Bist du wahnsinnig? Du fährst viel zu schnell. Ich kann nicht bremsen.
Was?
Ich sagte, ich kann nicht bremsen.
Das darf doch nicht wahr sein. Halte an, Peter, halt an.
Ich kann nicht.
Runterschalten. Du musst mit dem Motor bremsen. Ich versuch's. Oh, wir werden trotzdem nicht langsamer. Nimm die Handbremse.
Ja. Das hilft auch nicht.
Lass dir was einfallen. An der Kreuzung ist rot. Das gibt eine Massenkarambolage.
Was soll ich denn machen?
Nach rechts, in die Büsche. Los doch, das ist unsere letzte Chance.
So. endlich mal wieder eine Autoverfolgungsjagd. Die Bremsleitungen sind durchgeschnitten. Ich finde es am Anfang
nicht
schön.
Dabei.
Bob ist leider nicht dabei.
Nicht dabei.
Im Ferienjobs, muss arbeiten.
Natürlich.
Aber ich fand das am Anfang eigentlich sehr schön, auch ganz schön gespielt. Und dann ist am Ende, hört sich der Crash aber so ein bisschen nach Kieselsteinen und Geröll nur an irgendwie. Ne?
Aber ich fand das super gespielt von Olli.
Gespielt
von
war es super. Ja,
sehr, sehr gut. Ja.
Es war toll. Es kullerte dann so ein bisschen aus. Und danach.
Die Geräusche haben dir nicht gefallen. Hier ist alles vermerkt. Bremspedal klappert, Reifen quietschen in den Kurven, Schalten, Getriebe kracht,
Motor heult, fand ich
Handbremse
super.
Knarrt, Krachen, Blech scheppert, Büsche krachen, Motor aus, Auto kommt zur Ruhe. Also schon eigentlich alles Francis.
Am Anfang fand ich das klasse. Ich hatte am Ende mir
aber nichts
so ein bisschen
umgesetzt,
mehr
meinst du?
Bang, bang. Doch, super umgesetzt. Du weißt ja, was mir fehlt.
Ich weiß, also bei dir muss es
fünf
immer krachen.
Fünf Explosionen haben
wir. Ich weiß es doch. Ja.
Brennen kommen sie aus dem Auto raus. Nein, aber dann gibt's eine schöne kleine Stelle nochmal, dieses Kompliment, was Justus Peter macht.
Ja, und der Satz ist so ein bisschen irritierend, den er dann vorher sagt. Ein Glück, dass du ein guter Fahrer bist, sonst wären wir jetzt die zwei Fragezeichen oder Bob wäre ganz allein.
Ja, das ist merkwürdig.
Wen meint Justus jetzt eigentlich mit die zwei Fragezeichen? Also sich und Bob? Aber wenn es jetzt einen Unfall mit Todesfolge gegeben hätte,
ging
dann wäre Justus
aus, dass
ja wahrscheinlich
Peter
auch nicht mehr da. Ein bisschen kompliziert formuliert.
Ja.
Besser wäre gewesen, okay, ein Glück, dass du ein guter Fahrer bist, sonst wäre Bob jetzt um ein Haar das einzige Fragezeichen, das hätte ich am besten gefunden. Aber dieser Dialog findet im Buch übrigens ein paar Stunden später statt, also mit diesem Lob von Justus auf Peter. Und da ist Bob auch dabei und dann ist er sehr wohl Zeuge davon, wie Justus Peter lobt.
Okay, das macht ein bisschen mehr Sinn. Das stimmt, da bin ich auch so kurz drüber gestolpert, was er da sich so zusammenschlussfolgert. Die große Frage ist natürlich, was will dieser ominöse Mr. Sweetness von Ihnen? Und es geht dann da auch weiter, denn in der Verbindung ist auch nochmal interessant, was ist mit dieser Mappe passiert, an die Julia sich erinnert? Liegt die noch im Büro? Und da ergibt sich eine schöne Situation für die Fragezeichen, beziehungsweise wieder für Peter und Justus, die ja eingeladen sind zu Big Barney in die Firma, um sich mal anzugucken, wie diese Grillhähnchen gemacht werden.
Ja. Und bitte wirklich auf die Lacher achten, die sind sensationell.
Was wollt ihr zuerst sehen? Die Hexenküche oder den ersten Dollar, den ich verdient habe? Oder meine erste Frau? Die hängt in meinem Büro über dem Kamin. In einem Bilderrahmen natürlich. Oder was habt ihr gedacht?
Wir würden gern einige Büros sehen. Zum Beispiel den Raum, in dem Julia arbeitet.
Ja, und ich würde gern wissen, wie die Hähnchen zum essfertigen Produkt verarbeitet werden und welche Zutaten nötig sind.
So, da muss sogar Olli ein bisschen lachen. Ja. Hast du das gehört an dieser Stelle? Das ist ein echter Lacher.
Das ist ein echter Lacher,
von die Völz-Performance abnimmt. Und dieser Lacher, ganz ehrlich, also ich finde den großartig. Weißt du was? Ich hätte den gerne als Klingelton. Ich mache mir den jetzt mal hier als Klingelton zusammen. So, und damit haben wir den dann. So, kurz geschnitten hier. Hör's dir mal an, Andreas. Und? Nicht schlecht, oder?
Fantastisch. Erinnert mich ja so ein bisschen an diesen Hahn bei Looney Tunes. Foghorn Leghorn.
Ja,
kennst du den bei Looney Tunes?
Dieser
große Hahn.
Genau.
Das ist wirklich genau diese Stimme, die ich immer im Kopf habe, obwohl das damals Martin Hirte war. In diesen.
Genau, das war nicht
Zeichentrickserie.
Stimmt, genau. Es passt aber zusammen, ja.
Und dann kommt doch jetzt noch diese Eidesformel. Da müssen wir auch mal reinhören.
Die müssen wir hören, ja.
Ich werde niemandem von Drippin' Chicken erzählen.
Wir werden niemandem von Drippin' Chicken erzählen.
Schön, dann kann es losgehen.
Ja, und das, wir werden niemandem von Drippin' Chicken erzählen, klingt wirklich nach dem Schwur von Fight Club, finde ich. Ihr verliert kein Wort über den Fight Club.
Die erste Regel von Drippin' Chicken.
Das ist echt super. Tyler Durden und die drei Fragezeichen.
Das ist fein. Aber da musste ich auch sehr lachen, weil es natürlich auch von der Performance her super ist, von Olli und von Jens dann. So, und dann kommt Pandro Mischkin, der Leiter der Forschungsabteilung, zuständig für Aromastoffe.
Das ist Pandro Mischkin. Er ist Spezialist für Geschmacks- und Aromastoffe. Er leitet die Abteilung Forschung und Entwicklung. Und wenn er sich in dem Job bewährt, bringe ich ihm die übrigen 24 Buchstaben des Alphabets auch noch bei.
Spandro, Shrimp and Chicken für meine Gäste.
Zivilisten, Sir?
Kein Sicherheitsrisiko, Pandro. In welchem Jahr gab es bei uns zum ersten Mal Hähnchenflügel an Girlanden als Partygag?
1985, Sir.
Am 22. Juni 1985.
Das ist phänomenal. Der Bursche weiß besser Bescheid als wir. Großartig. Und jetzt die Kostproben von Drippin' Chicken.
In einer Minute, Sir.
So, wunderbar. Was für ein Job. Das erinnert mich daran, dass mein guter alter Kumpel Victor mal einen Ferienjob als Chipswürzer hatte. Der war tatsächlich zuständig, verschiedene so Intensitäten von so Aromastoffen auszuprobieren. Hat uns dann immer erzählt, was ich heute alles gegessen habe. Es war dann auch wie Evelyn Hamann. Also das Braune da, das war sehr interessant. Hat er 6 Wochen gemacht.
Das gibt's doch gar nicht, wirklich?
Doch. Chipswürzer bei Chio, weiß ich noch, genau.
Das Chio Chips, sehr, oh Gott, ja, ey.
Hat uns sehr, sehr amüsiert.
Und wie lange hat er das durchgehalten?
Ich glaube nur, das war nur 6 Wochen oder so. Oder, naja, nur 6 Wochen ist gut. Also irgendwie so Sommerferien. Weiß ich noch, dass er das immer erzählt hat. Und so privat nicht mehr so viel Bock auf Chips hatte, komischerweise.
Auch in der Abteilung Forschung und Entwicklung.
Wahrscheinlich, ja. Muss er da gewesen sein.
Wahrscheinlich, ja. Aber dieser Satz hier, er leitet die Abteilung Forschung und Entwicklung. Und wenn er sich in dem Job bewährt, bringe ich ihm auch noch die übrigen 24 Buchstaben des Alphabets bei. Den versteht man auch überhaupt nicht sofort. Nee. Also, beziehungsweise nicht so, wie er gesprochen ist. Weil im Englischen heißt die Abteilung ja, also R&D, also abgekürzt für Research and Development, okay. 2 Buchstaben. Und das ist ein feststehender Begriff. Und im Hörspiel hätte man eigentlich dann F und E für Forschung und Entwicklung machen können oder müssen. Und dann hätte auch jeder die Bemerkung mit den restlichen 24 Buchstaben sofort begriffen. Genau. Im Buch wird es auch erklärt, da heißt es dann auch, dass Justus und Peter diese Abkürzung kennen. Aber Francis hat es natürlich überflüssig gefunden und einfach zack, weiter geht's. Nächster Gag. Da muss dann wieder Völz lachen und keine Zeit für irgendwelche Erklärungen. Aber jetzt haben wir es aufgeklärt.
Genau, und der nächste Gag kommt ja dann auch, und das ist wahrscheinlich auch der beste, die Hähnchenflügel als Girlanden. Als also das ist doch, aber das ist, steht im Text, oder? Völz hat da
nichts improvisiert. Ja, nein, überhaupt nicht. Er hat sich total an seinen Text gehalten. Und wenn da Lacher stand, dann hat er gelacht. Aber diese Lache ist natürlich wirklich spektakulär.
Ja, und auch diese Vorstellung, Hähnchenflügel als Girlanden. Wenn wir mal Jubiläum feiern, machen wir das. Dann hängen wir den Raum voll mit
Hähnchen. Man schnappt dann nach oben.
Genau. Genau, muss dann so Hähnchenflügel schnappen machen, das ist toll. Dann gibt's noch so eine merkwürdige Sache, wo dieses Datum dann erwähnt wird, am 22. Juni 1985. Da bist du ein bisschen drüber gestolpert auch, ne?
Das sagt Justus auch so komisch. Ja. Man denkt, okay, es fällt ihm jetzt plötzlich irgendein spannender Zusammenhang ein. Ist aber gar nicht der Fall. In Wirklichkeit kann sich Justus einfach nur an das Datum erinnern, weil er ein wandelndes Lexikon ist. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Aber kommt einem irgendwie so vor, da ist jetzt eine spannende Stelle und eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil du beim Hören kurz auf eine falsche Fährte gelockt wirst.
Das stimmt. Es ist nur so ganz seltsam, weil natürlich in den Fragezeichen-Hörspielen so Daten eigentlich gar keine Rolle spielen. Es ist ja immer zeitlos. Es wird sozusagen nie richtig verortet. Deswegen dachte ich so, 85, okay, gut. So, und dann kommt die große Frage, wo bleibt die Soße? Die kommt direkt ins Fleisch und läuft dann an Justus' Hosenbein runter.
Ja,
diese Nummer ist auch toll, oder?
Wahnsinnig. Und da ist ja dann auch Pandro Mischkin am Start, Michael Haag. Muss man auch noch ganz kurz was zu ihm sagen. Ursprünglich auch ein richtiges NDR-Funkkind. Der hat dann schon in den 60ern Hörspiele gemacht bei Fritz Schröder-Jahn und Otto Düben beim NDR. Und war sehr oft bei Frau Körting. War zum Beispiel bei den Funkfüchsen der Erzähler und hat bei Larry Brand immer diese Zeit- und Ortsangaben gesprochen. Und der war kurz der Nachfolger von Andreas von der Meden als Skinny Norris. Im Puppenmacher, glaube ich, weiß ich nicht genau. Und dann irgendwie noch in 2, 3 Sonderfolgen. Und dann war er auch die Stimme, kennst du das, musst du doch kennen, bist du ein alter Australier, Skippy, das Buschkänguru. Da war die Stimme von diesem Sonny.
Ach, okay.
Das ist dann später auch nochmal neu synchronisiert worden, war furchtbar. Aber die ganz alte Fassung, das ist so eine Synchronfassung aus meiner Kindheit. Das habe ich geliebt. Skippy, das Buschkänguru.
Genau. Das, ich habe das in Australien dann immer gesehen, aber dann natürlich im Original ohne Michael Haag.
Ja,
okay,
ja.
Toll.
Aber dann und nochmal hier zu dieser Hose, was ja auch völlig absurd ist. Pandro Mischkin. Nein, ich bin in 10 Minuten wieder da. Und in der Zwischenzeit müssen sie ja irgendwie diese Hähnchen verschwinden lassen, landen dann in der Hose. Aber 30 Sekunden später taucht er dann wieder auf. Hätte man eigentlich weglassen können, die Bemerkung in den 10 Minuten. Aber gut.
Genau, hätte man anders machen können. Und das fand ich auch toll, als Justus und Peter mit diesem völligen Meltdown, mit diesen Hähnchen in der Hosentasche, das Hosenbein verklebt, dann wieder auf Bob treffen, der dann sagt, wieso habt ihr das nicht eigentlich mitgenommen? Da hätten wir es doch im Labor untersuchen können.
Ja,
was macht ihr denn da? Das fand ich auch sehr schön.
Und dann sagt, okay, darauf hätte ich jetzt auch kommen können. Also interessant, dass Justus manchmal auch so kleine Aussetzer jetzt hat.
Ja,
Crime Master.
Ne? Ja. Genau, aber das auch wahrscheinlich im Zuge davon, die so ein bisschen realistischer zu gestalten, ne? In so einer Situation, da ist der Stress dann einfach sehr groß und auch sehr süß fand ich, dass sie sich dann erstmal chinesisches Takeaway bestellen.
Ja.
Und
dann bekommen sie von Kelly den Tipp, dass die Tasche von Julia noch in ihrem Auto sein könnte, in diesem Mustang. Und dann begeben sie sich auf diesen Schrottplatz und wir hören die Schrottpresse. Und ganz interessant, Dick, den Kranführer. Da müssen wir jetzt mal reinhören.
Das ist Dick Miller, den kennen wir doch.
Hey, los, hallo. Hey, Dick, aufhören.
Dick, wir müssen den Wagen untersuchen. Hallo.
Was ist denn?
Ist das Julia Crowns Wagen? Wir müssen da ran.
Klar ist er das. Aber zum Ausschlachten taugt er nichts mehr. Ich lasse ihn runter. Da drüben. Auf dem freien Platz.
Dick, die kleine Rolle, 5 Sätze. Das ist Dick Miller, den die 3 Fragezeichen ja kennen, wie sie sagen, mit Ernst von Klipstein besetzt. Und wer ist Ernst von Klipstein? Von im grünen Geist, ihr kleinen Mäuse.
Ja, genau.
Und der ist zum Zeitpunkt der Aufnahmen 82. Und im Buch wird erklärt, woher sie ihn kennen, nämlich aus der Highschool. Der ist höchstens laut Buch 1 Jahr älter als die 3 Fragezeichen. Aber das ist ja total egal, weil super. Klipstein das natürlich wirklich markant spielt und darauf kommt's an. Und das ist ja jetzt auch nicht falsch, weil im Hörspiel gar nicht erwähnt wird, dass der jetzt gerade die Highschool abgeschlossen hat. Aber toll, super.
Nee, aber man fragt sich halt wirklich, woher kennen die sich? Das ist so ganz schön. Und dann wird's ja richtig dramatisch. Der wird dann niedergeschlagen und Mr. Sweetness sitzt im Kran und schmeißt eine Bombe auf den Mustang. Und der arme Peter muss dann an diesen brennenden Kofferraum gehen. Und dann gibt's diese krasse, bisschen arschige Aktion von Justus da an dieser Stelle, oder?
Ja, aber was im Hörspiel überhaupt nicht klar wird, ist die Tatsache, dass Mr. Sweetness im Auto flüchtet und abhaut.
Ah, okay.
Weil Bob aus Versehen ein Satz geschnitten wurde, nämlich der sagt noch, er fährt weg. Und dann fragt man sich die ganze Zeit, wo ist der denn jetzt, während sie die Tasche aus dem Kofferraum holen?
Stimmt.
Sitzt der da noch im Kran und guckt komisch? Nein, unklar. der ist schon weg. Guck, aber man hört, wenn man genau hinhört, hört man noch Auto, also quietschende Reifen, die wegfahren. Und das ist Mr. Sweetness.
Ah, okay, dann ist der so quasi, macht er sich da vom Acker. Aber diese krasse Aktion, die ich meinte, und diese arschige von Justus, der
ganz
einfach
ganz fies von Justus.
Hihi, komm, wir lassen den mal in voller Panik da ranschleichen. Ich weiß ja, dass der Tank leer ist, weil ich die Gepflogenheiten auf Schrottplätzen bestens kenne. Das, gut, okay, interessant. Fände ich problematisch als Peter, wenn ich das rausfinden würde.
Ja, und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz in einen Erzähler reinhören, denn jetzt habe ich den Eindruck, haben alle gute Laune. Und da hören wir mal rein, ganz besonders Passetti.
Sie kümmerten sich um den leicht verletzten Dick Miller. Dann fuhren sie zu Big Barneys Villa. Julia und Kelly warteten bereits im Garten auf sie.
Ja, die ist echt toll, die Stelle, aber vor allem am Ende hört dann noch mal rein. Passetti ist doch da am Aufstoßen, oder? Der macht sich und wartet bereits im Garten auf sie. Da kommt doch irgendwie so ein bisschen Mineralwasser hoch, glaube ich.
Ja, und er spricht die Texte jetzt auch noch in Reimform. Sie kümmerten sich um den leicht verletzten Dick Miller und fuhren dann zu Big Barneys Villa. Und auf der gleichen Seite auch noch, er blickte hoch und setzte dann zu seiner berühmten Rede an.
Wie eine
Bückenrede. Und da lacht er ja fast. Der hat sich wahrscheinlich über den Text amüsiert.
Ja, und ich habe immer den Eindruck, oder nicht immer, aber oft bei Passetti, dass er halt auch versucht, aus diesen Erzählertexten noch rauszuholen, was rauszuholen ging, ist.
Ja.
Und dann, warum nicht mal so als Büttenrede, fand ich sehr schön. Und dann einmal noch irgendwie das Mineralwasser weggedrückt. Fantastisch.
Ja, aber nicht nur Passetti fing an, durchzudrehen und verrückt zu spielen und zu kichern, sondern wir auch. Wir haben völlig die Kontrolle verloren, zum Beispiel an der Stelle, wenn Justus jetzt alles zusammenfasst.
Ach, mach schon.
Ich kann mir nun die Ereignisse an jenem Freitag, an dem Julia den Unfall hatte, größtenteils vorstellen.
Ja, endlich.
Also, das hier ist Pandro Mischkins Exemplar eines Forschungsberichts über einen Lebensmittelzusatzstoff namens Multisorbitane.
Multisorbitane, ja. Gut, weiter.
Ja, und diese Doppelung von Multisorbitane steht so gar nicht im Skript. Das hat Olli einfach so gemacht, vermutlich weil Jens und ich so gegackert haben. Besonders am Anfang. Also nu, was ist nun? Nun mach schon, das steht gar nicht drin. Man hört ja auch, dass wir wirklich richtig lachen müssen.
Genau, also da ist genau seid ihr immer so ein bisschen auf Anschlag.
Ja, ja. Bei der das Folge stimmt. Sowieso, total.
Ja, richtig, da ist es sehr albern. Und naja, also anders als albern kann man ja auch wirklich diesen Showdown dann nicht beschreiben. Das ist wirklich ein absolutes Highlight. Ein Showdown im Anschlag der Revolver, aber noch eine Marktforschung machen. Noch einmal Justus diese Pralinen.
Wer sich das ausgedacht hat, der Wahnsinn. Ja, genau.
Das ist toll. Und Justus auch ganz ruhig. Ja, das ist Zitrone, Haselnuss und eine Krokantkruste. Wunderbar. Also immer die Waffe
auch ganz lässig.
Ja, genau. Total lässig. Und dann kommt aber natürlich raus, Mr. Sweetness war der Mann von Don D'Alessandro, wie Thomas
und das wie so Thomas das zweideutig. Das hat er mit Absicht gemacht. Das hätte man viel düsterer spielen können, aber so ist natürlich wunderbar doppeldeutig.
Das ist schön. Und dann auch mit dem Schalk im Nacken, er hätte euch vergiften sollen, dann hätte ich euch jetzt nicht erschießen brauchen. Das ist auch super.
Und also der Revolver von D'Alessandro ist da nicht entsichert. Und Bob zeigt dann, was er im Karate-Training gelernt hat. Das ist, ich weiß nicht, das ist auch so eine Entwicklung, die mir eigentlich gar nicht so gefällt. Wirklich, das wird dann so TKKG-mäßig. Man merkt es jetzt nicht so stark, dass es Karate ist, aber Bob und Karate, ich bitte euch, es passt doch überhaupt nicht.
Nee, das stimmt. Das ist ein bisschen viel. Vor allem, wenn es dann auch immer nachträglich erklärt wird. Ne? Man hört irgendwie so ein bisschen Gerangel und dann so, ach so, ja, ja, klar, der hat das irgendwie mal alles geklärt alleine. Ich hatte mir das so ein bisschen anders vorgestellt, wie dieses Gerangel da aussieht. Irgendwie. Mhm. Aber gut, sozusagen Fall. Warte mal, jetzt ruft hier gerade. Siehst du, das ist jetzt mein Handy.
Nein,
guck mal. Mit meinem super Klingelton.
Also, ja. Wenn ich ein anderes Handy hätte, dann hätte ich ja auch ganz gerne so ein Klingelton.
Genau. Ja, okay.
Aber ich will kein Smartphone. Es ist Ralf.
Nein, es ist Ralf, der sagt, es reicht jetzt auch mal. Macht einen Deckel zu, Folge rum. Wir sind ja durch.
Waren wir so schlecht?
Nein, aber ich glaube, er guckt schon wieder auf die Uhr. Gut, also dann verabschieden wir uns jetzt. Ne? Denkt immer dran, ihr seid auch jemand, wenn ihr nicht in der Presse auftaucht. Fand ich schön von Wolfgang Völzen nochmal. Endlich seid ihr jemand. Ich habe euch in die Presse gebracht, aber man kann auch ohne Presse glücklich werden. Wir hauen uns jetzt ein Grillhähnchen rein und versinken demnächst noch tiefer in der Crimebuster-Ära.
Ja, genau.
Das auch. Und dann in den gefährlichen Fässern. Was wird nämlich dann die nächste Folge? Macht es gut.
Ciao. Das ist der Podcast mit Pechin und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Pechin und Andreas Frisch.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.